Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Der Mike hat mir geholfen zu begreifen, wo meine Predigt heute ihren Platz hat. Es ist die Predigt für zwischen den Jahren. Weihnachten ist vorbei. Das Kind in der Krippe ist jetzt wirklich Geschichte, also auch im Feiertagskalender Geschichte. Und Jesus ist gekommen. Und wir haben es gerade gehört, Jesus wird wiederkommen. Und dazwischen müssen wir irgendwie leben. Und wie geht das? Wie machen wir das? Wie stellen wir das an? Ich meine, da gibt es, ne, eine ganze Bandbreite von Fragen und eine ganze Bandbreite von Antworten. Aber eine Frage und ich denke, eine Antwort oder ein Komplex von Antworten hat mir Gott heute Morgen aufs Herz gelegt. Und die Frage seht ihr schon hier vorne. Naja, ist nicht als Frage formuliert, doch. Ergreife das ewige Leben. Unten drunter seht ihr dann die kleinen Fragen. Was soll das eigentlich heißen? Und wie macht man das? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist dieser Vers begegnet schon im Sommer. Das war kurz nachdem ich meine letzte Predigt gehalten habe, lese ich in meiner stillen Zeit diesen Vers. Und das hat, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so man liest und liest und liest und plötzlich ist es so, als wird euer Handy vibrieren oder es gibt so einen kleinen Stromschlag, nicht wirklich, aber so vom Effekt her. Man hält plötzlich inne und denkt, das da habe ich doch jetzt nicht richtig gelesen, oder? Ergreife das ewige Leben. Irgendwas passt nicht. Ich meine, ihr kennt den Kontext nicht, ihr wisst nicht, wer das zu wem gesagt hat, sonst würde euch das Rätsel vielleicht noch oder dieser scheinbare Widerspruch noch deutlicher erreichen, aber gleich. Man ergreift die Chance oder ergreife den Dieb oder ergreife die Initiative, das verstehe ich. Das gebrauchen wir. Aber ergreife das ewige Leben. Jetzt mal Bibelquiz. Jahresende, Silvester, Gottesdienst haben wir immer, oder bei Silvesterfeiern haben wir immer, nicht immer, aber oft Bibelquiz gespielt. Ziehen wir ein bisschen vor. Wer könnte das gesagt haben? Ergreife das ewige Leben. Googeln ist nicht erlaubt. Das ist Spoiling. Paulus. 100 Punkte. Super, Hanna. Und jetzt die nächste Frage. Zu wem hat er das gesagt? Dafür gibt es 500 Punkte. Da hinten, 500 Punkte an den Herrn mit den wenigen Haaren. Genau. Ergreife das ewige Leben. Das sagt der Paulus zu seinem Mitarbeiter Timotheus. Und vielleicht merkt ihr jetzt, warum ich da so drüber gestolpert bin. Timotheus sollte der Paulus irgendwie im Laufe seines Dienstes, im Laufe der Zeit mit seinem Mitarbeiter Timotheus gemerkt haben, oh weh, oh weh, oh weh. Der Timotheus ist ja überhaupt nicht bekehrt. Der hat ja überhaupt kein ewiges Leben. Da ist irgendwas schiefgegangen und das müssen wir jetzt schnell nachholen, weil sonst kann der ja da hinten überhaupt seinen Job nicht machen. In Ephesus war er in der Gemeinde und sollte dort vieles in Ordnung bringen, was nicht gelaufen ist. Aber das kann es nicht sein. Lesen wir mal, was der Paulus über seinen Mitarbeiter im Philipperbrief schreibt. Im Vertrauen auf Jesus, unseren Herrn, hoffe ich, Timotheus bald zu euch zu schicken. Ich habe sonst niemand, der so ganz meines Sinnes ist und sich so aufrichtig um euch kümmern wird wie er. Ihr wisst ja selbst, wie gut Timotheus sich bewährt hat. Wie ein Sohn seinem Vater hilft, so hat er sich mit mir zusammen für die gute Botschaft eingesetzt. Also, der Timotheus hatte das ewige Leben. Der hatte sich bekehrt und trotzdem diese Aufforderung. Trotzdem sagt der Paulus zu ihm, Timotheus, ergreife das ewige Leben. Also, es kann sein, dass ich etwas ergreifen muss, was ich eigentlich schon besitze. Und darum möchte ich, also darum soll es heute Morgen gehen. Was ist das eigentlich konkret, was ich da besitze? Also drei Punkte werden wir uns anschauen. Was ist dieses ewige Leben eigentlich? Was meint der Paulus damit? Was meint Gott damit? wenn er von ewigem Leben spricht? Und wie ergreift man das? Und dann, was hindert mich daran, das ewige Leben zu ergreifen? Und letztlich, warum es ein andauernder Kampf ist, dieses ewige Leben zu ergreifen? Macht euch keine Sorgen, der Hauptpunkt wird, oder die Hauptzeit werde ich auf Punkt 1 verwenden. Also wenn ihr nachher auf die Uhr guckt und denkt, oh weh, oh weh, jetzt kommen noch Punkt 2 und 3, könnt ihr euch entspannen, das geht dann relativ schnell. Das ewige Leben, was ist das? Ich denke, die meisten von uns haben, wenn sie diesen Begriff zum ersten Mal gehört, haben ähnlich gedacht wie ich. Ewiges Leben heißt lang, lang und noch länger leben. Also irgendwie, dieses ewige Leben ist etwas, was vielleicht dann so ansetzt, das waren die ersten Gedanken, ne? Was so ansetzt, wenn das Leben, das ich jetzt habe, das offensichtlich nicht ewig ist, sondern ein Ende findet, sein Ende gefunden hat. Dann kommt das ewige Leben. Ja gut, dann haben wir aber irgendwie, wenn man länger in der Bibel liest, merkt man, das kann es nicht ganz sein. Das ist nicht wirklich, was gemeint ist. Es beschreibt eher eine Lebensqualität. Und dieses ewige Leben ist offensichtlich etwas, was schon jetzt, hier und heute anfangen kann. Und auch anfangen soll. Und da kommen wir der Sache schon näher auf die Spur. Aber wir wollen das heute gründlich machen. Wir wollen wirklich nochmal ganz, ganz unten anfangen und ganz genau schauen, wie Jesus selbst, beziehungsweise wie Gottes Wort, das ewige Leben uns erklärt. Da schreibt der Johannes in seinem ersten Brief Folgendes. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn, mit Jesus Christus, verbunden sind. Dieser ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Und in 1. Johannes 5, Vers 11 schreibt er, Gott hat uns ewiges Leben geschenkt. Vollendete Vergangenheit, das ist geschehen. Denn dieses Leben haben wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben nicht. Also hier wird uns deutlich vor Augen geführt, dass das ewige Leben eben nicht irgendetwas ist, was wie eine Substanz oder irgendeine höhere Kraft oder irgendeine Fähigkeit über uns kommt. Das ewige Leben ist eine Person. Und ich empfange dieses ewige Leben, ich empfange diese neue Qualität von Leben und alles, was damit verbunden ist, dadurch, dass ich mit dieser Person in Beziehung komme. Dass ich mich mit dieser Person verbinde. Und dieses ewige Leben hängt unmittelbar, untrennbar von dieser Verbindung ab. Ich lasse mir deswegen so viel Zeit, weil ich weiß, wie schwer das bei mir da irgendwo in meinem Kopf Raum fasst. Ich bin so schnell dabei, wieder weiter zu sagen, okay, und was kann ich jetzt tun? Und wie kann ich jetzt weiterleben? Wie kann ich jetzt weiterleben? Und da ist schon der Fehler. Weil es gibt nach dieser Verbindung kein Ich mehr. Sondern nach dieser Verbindung gibt es nur noch ein Wir. Also, okay, das einfach so als Zusammenfassung. Jesus ist das ewige Leben. Dieses ewige Leben ist eine Person und ich empfange dieses ewige Leben, indem ich Jesus empfange, mich mit ihm verbinde. Ihr könnt euch das ähnlich vorstellen wie mit einer Eheschließung. Wenn ein Mann und eine Frau heiraten, dann bekommen beide durch diesen Bund, den sie schließen, ein neues Leben. Nichts wird mehr so sein wie früher. Das weiß sogar ich, der ich das nur vom Beobachten, nur von außen mitbekomme. Da gibt es kein Ich mehr. Da gibt es nur noch ein Wir. wenigstens, wenn das, wofür man sich in der Ehe in dem Moment, in dem man sich das Ja-Wort gegeben hat, entschieden hat, auch tatsächlich leben möchte. Und genauso ist es auch mit unserer Verbindung mit Jesus. Es geht um einen Bund, den er mit uns schließt. Es ist ein Liebesbund. Und diesen Liebesbund hätten wir nicht irgendwie erzwingen können. Wir hätten das nicht ergreifen können nach dem Motto, ich gucke jetzt mich um und sage, du bist die Frau, dich möchte ich heiraten. Komm mal her, wir machen jetzt Hochzeit. Das funktioniert nicht. Wenn Jesus nicht von sich aus seine Liebe zum Ausdruck gebracht hätte, wenn er nicht von sich aus bereit gewesen wäre, diesen Bund einzugehen, dann wäre dieses Unternehmen von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen. Keine Chance. Du wirst niemanden heiraten, der dich nicht will. Im Fall der Heirat mit Jesu gab es aber noch andere Hindernisse auszuräumen. Also ihr wisst das, wenn Adlige heiraten, dann ist das auch mitunter schwierig. Da kann nicht einfach der Royal die Bürgerliche heiraten. Das funktioniert nicht. Wie viel weniger soll sich der ewige Gott mit mir sündigen Menschen verbinden? Wie soll das irgendwie eine Einheit bilden? Aber Jesus hat uns so geliebt. Jesus war das so wichtig, dass er alles getan hat, was notwendig war, damit diese Verbindung zustande kommen kann. Er ist am Kreuz für dich und für mich gestorben, um all die Schuld, um all die Trennung zwischen mir und Gott aufzuheben, wegzunehmen, damit diese Verbindung zustande kommen kann. Aber es gibt ganz klar auch zu benennende Unterschiede zwischen einem Ehebund. Ein Ehebund ist, wenn es gut läuft, ein Bund zwischen gleichberechtigten Partnern. Da gibt es nicht den Chef und den Untergebenen, sondern da gibt es zwei Gegenüber und die bilden das Wir. Und das liegt daran, dass die beiden Partner auch gleichwertig sind. Da gibt es nicht der, der immer alles kann, der immer alles weiß, der immer Recht hat und der andere, der immer Hilfe braucht, der immer erklärt bekommen muss, wie es geht und der auf die wohlwollende Gunst des anderen angewiesen ist. Sondern im Idealfall begegnet man sich auf Augenhöhe und ergänzt sich mit seinen Gaben, mit seinen Stärken und hilft sich in seinen Schwächen und Schwierigkeiten. Das ist bei Jesus anders. Dort begegnen wir uns nicht auf Augenhöhe. Er ist der Herr. Er ist der König. Er ist Chef. Und weil er uns liebt, lässt er sich auch auf keine andere Beziehung ein. Wenn du denkst, du könntest dich mit Jesus verbinden und sagen, okay, Liebe ist schön, ich mag dich auch, ich würde gern das Leben mit dir leben, aber eins ist klar, ich habe genauso viel zu sagen wie du, wird Jesus an der Stelle aus Liebe zu dir widerstehen und sagen, nein, ich bin nicht bereit, unter diesen Bedingungen in diesen Bund einzutreten, weil ich weiß, es endet in einer Katastrophe. Dein Leben wird genauso chaotisch weiterlaufen wie bisher. Deswegen wird diese Verbindung nur zustande kommen, wenn wir bereit sind, diesen Bund mit Jesus unter den von ihm gesetzten Bedingungen einzugehen. Und das war die Folie, die eben falsch in der Reihenfolge kam. Jesus sagt deswegen, wer an mich glaubt, wer mir vertraut, der hat Anteil an dieser neuen Lebensqualität. Wer dem Sohn aber nicht gehorcht, wird das ewige Leben nie zu sehen bekommen. Wir merken, unsere Herzenshaltung, unsere Einstellung Jesus gegenüber in dieser Beziehung, in diesem Bund, den wir mit ihm schließen, entscheidet ganz wesentlich darüber, ob wir diese neue Lebensqualität mit Jesus genießen können, ob wir was spüren davon, ob wir das erleben, ob wir uns daran erfreuen oder ob wir im Prinzip in unserem alten Leben weiter stecken bleiben. Okay, wir haben gerade gesehen, ich kann Jesus nicht zwingen, diesen Bund einzugehen. Ich kann ihn nicht einfach ergreifen. Jesus muss sich freiwillig mir schenken, aber das tut er gerne. Das hat er getan. Dieses Angebot gilt. Aber, selbst wenn ich mich auf diesen Bund eingelassen habe, wenn ich dieses Angebot angenommen habe, wenn ich Jesus empfangen habe, das ewige Leben empfangen habe, dann muss ich anschließend tatsächlich immer wieder zurückkommen an den Punkt, wo ich diese Entscheidung erneuere, wo ich ergreife das, wofür ich mich einmal entschieden habe. Es geht also darum, diesen Bund in die Praxis umzusetzen. Ich habe mich entschieden, dass ich nicht alleine leben möchte, nicht mehr autonom, nicht mehr aus eigener Kraft, nicht mehr in Selbstbestimmung, sondern dass ich alles mit Jesus gemeinsam tun möchte, dass ich ihm vertrauen will, dass ich auf ihn hören, ihm glauben, ihm gehorchen möchte. Aber das neu geschenkte Leben, ich habe es eben schon angedeutet, wird eben nur in dem Maße für mich erfahrbar, wie ich mit Jesus verbunden bleibe. Und das kann man mit Worten schön erklären, aber mir ist ein Vergleich eingefallen, der zwar sehr simpel ist und viele Dinge natürlich nicht berücksichtigt, aber einige Dinge berücksichtigt oder bringt er, wie ich finde, hervorragend zum Ausdruck. Und zwar habe ich hier einen kleinen Ventilator mitgebracht. Der kleine Ventilator, das bin ich. Ich bin gemacht worden, geschaffen worden mit einer klaren Funktion. Meine Funktion ist, ich soll mich drehen. Und wenn ich mich drehe und dann bewege ich da hinten so Flügelräder. Und wenn ich das nicht zugeklebt hätte, damit ihr das besser seht und es ein bisschen netter aussieht, dann pustet das Ding Luft. Sorgt angenehm für frische, kühle Luft. Und ich weiß das als Ventilator. Ich weiß, welche Funktion ich habe und wofür ich gemacht bin und wofür ich geschaffen bin. Und ich würde gerne in meine Bestimmung hineinfinden und strenge mich jetzt an und drehe mich. Ja, ich kann mich drehen um mich selbst, aber Wind kommt da keiner zustande. Und das ist, ich merke auch wenn ich mich drehe und meine Flügelräder sich auch ein bisschen drehen, ich drehe mich zwar um mich selbst, aber das ist nicht das, wofür ich gemacht war. Das ist nicht das, wie es sein sollte. Naja, und dann kommt der Tag, da tritt jemand in mein Leben. Eine Batterie. Und die Batterie sagt mir, Christian, du wirst aus eigener Kraft nie dahin kommen, dass du die Aufgabe erfüllst, zu der du geschaffen wurdest. Du brauchst mich. Du musst dich mit mir verbinden, weil ich bin das Leben. Ich bin dein Leben. Und wenn du Leben haben willst, musst du dich mit mir verbinden. Möchtest du das? Naja, und ich denke mir, okay, wenn ich mich jetzt mit dieser Batterie verbinde, verliere ich meine Freiheit. Ich bin nicht mehr autonom. Ich bin nicht mehr selbstständig. Ich bin nicht mehr frei in dem, was ich tun und lassen möchte. Außerdem habe ich immer jemand an meiner Seite, der mir bei allem zuguckt, was ich mache. Gar nicht. Auf der anderen Seite, ich lebe jetzt schon so viele Jahre und es ist ziemlich dröge und langweilig und frustrierend und Schlimmeres. Weil bei meinem Versuch, meine Bestimmung zu finden, habe ich auch viel Schaden angerichtet. Ich habe schon eine Menge kaputt gemacht, so wie ich bin. Also gehe ich diese Verbindung mit dem Leben ein. Und diese Verbindung muss in zwei Richtungen gehen. Das Leben muss sich mit mir verbinden. Jesus verbindet sich mit mir. Und ich muss mich mit Jesus verbinden. Ich zittere, ist ja unglaublich. Und ich hoffe, ihr seht es und hört es. Der Ventilator tut endlich das, was er tun soll. Er lebt in seiner Bestimmung. Und er ist glücklich. Bis irgendwann er hört und denkt, es ist so still. Irgendwie fühlt sich mein Leben gerade so an wie früher. Habe ich Jesus verloren? Habe ich die Batterie verloren? Dann guckt er, nee, Batterie ist noch da. Dann sagt er, vielleicht hat die Batterie ihre Kraft verloren. Die packt das nicht mehr, die ist leer. Keine Kraft mehr. Naja, aber dann müsste man, habe ich jetzt nicht die Möglichkeit, müsste man die Batterie testen. Die Batterie ist voll, 9 Volt. Absolut frisch, voller Kraft, voller Energie. Okay, das kann es auch nicht sein. Na, vielleicht hat die Batterie die Verbindung zu mir verloren. Aber diese Verbindung, die hält. Jesus ist immer noch mit mir verbunden. Ja, und irgendwann kommt der kleine Ventilator auf den Gedanken und sagt, oh, aber wie sieht es denn mit mir aus? Wie sieht es denn mit meiner Verbindung zu Jesus aus? Oh, das ist das Problem. Wenn ich die ein, also wenn die intakt ist, dann funktioniere ich auch so, wie ich eigentlich funktionieren sollte. Aber wenn nicht, dann bin ich relativ schnell wieder bei meinem alten Leben und bei meinen alten Lebensumständen. Also das ist es einfach mal veranschaulicht. Und was mich wirklich umgehauen hat, was mir so bewusst bisher nicht war, ist, dass es zwei Verbindungen zwischen Jesus und mir gibt. Jesus hat mich ergriffen. Und diese Verbindung, die ist ewig, die hält immer. Jesus wird dich nie loslassen. Wenn du diesen Bund mit ihm geschlossen hast, dann steht er an deiner Seite, absolut treu. Und ich muss mich aber auch mit ihm verbinden. Und nur wenn beide Verbindungen intakt sind, dann kann das Leben fließen. Dann kann das Leben pulsieren. Das Leben ist immer da. Jesus ist immer da. Und Jesus ist immer mit mir verbunden. Aber es passiert so oft nichts in meinem Leben, weil ich vergesse, mit ihm in Verbindung zu sein. Paulus wusste darum. Und der hat seinem Schüler, Mitarbeiter, Sohn Timotheus in dem zweiten Brief darauf hingewiesen, hat gesagt, es ist ein wahres Wort. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Das ist jetzt verkürzt, ne? Wenn ich mein altes Leben aufgegeben habe und mich dafür, mein Leben in Autonomie aufgegeben habe und mich dafür mit der Batterie, mit Jesus verbunden habe, dann werde ich auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft bleiben, wenn wir diese Verbindung, das schwarze Kabel, wenn das fest verankert ist, wenn das Kontakt mit Jesus hat, dann werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir ihn aber verleugnen, wenn wir denken, wir könnten ohne ihn, wenn wir unsere Verbindung zu Jesus lösen, das schwarze Kabel abziehen und denken, wir könnten wieder eigene Wege gehen und uns irgendwo anders hin umschauen. Übrigens, ne, das war jetzt gar nicht so gewollt, aber fällt mir gerade auf, das schwarze Kabel ist relativ kurz und das rote Kabel ist jetzt sehr lang geworden. Wenn ich mit Jesus verbunden bin, dann bin ich wirklich ganz nah dran. Wenn ich mich von ihm löse, dann kann ich wieder eigene Wege gehen. Nicht beliebig. Du wirst, wenn du dich für Jesus entschieden hast, nie wieder ganz zurückkehren können in dein altes Leben. Du wirst nie vergessen, dass du mit Jesus verbunden bist. Irgendwann kommt das, wo du merkst, weiter geht es nicht. Das kriege ich nicht hin. Das kann ich nicht tun. Aber wenn wir so leben, wenn wir ihn verleugnen, solange wir sagen, ich kann ohne dich, Herr Jesus, wird Jesus uns auch verleugnen, wird sagen, okay, du kannst ohne mich. Guck, ich werde genauso leben, als wäre ich nicht da. Ich werde dich dir selbst überlassen. Aber wenn wir untreu sind, das ist unsere Untreue. Er bleibt treu. Das rote Kabel reißt nie ab. Ich finde das so schön, weil Jesus möchte uns keine Angst machen. Der arbeitet nicht mit Knute und mit Druck und mit Prügel und mit Androhung, sondern immer mit Liebe, und er wirbt um uns, auch nach unserer Bekehrung. Es ist eben nicht, wenn du die Verbindung verlierst und dann gehst du am Ende vielleicht doch in die Hölle, dann gehst du doch verloren. Ne, Jesus wird dich verleugnen. Ich habe schon oft diesen Vers so interpretiert. Jesus wird dich verleugnen und dann war es das. Dann musst du selbst gucken, wie du die Ewigkeit verbringst ohne ihn. Das ist es nicht. Die vollkommene, da ist keine Furcht in der Liebe, sagt der Johannes in dem ersten Johannesbrief. Die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Wir sollen nicht aus Angst zu Jesus kommen, sondern aus dieser tiefen Überzeugung, es gibt für mich und für mein Leben nichts Besseres, als diese Verbindung mit ihm immer wieder neu einzugehen. Jesus selbst weiß auch um diese doppelte Verbindung, wie ich finde. Also mir fiel dieser Vers einfach ein im Nachdenken. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Es braucht beides. Es reicht nicht, dass Jesus in mir ist. Ich muss auch in ihm sein. Und ich kann euch sagen, ich habe wie lange mit diesem Vers gerungen und habe gesagt, wie soll das gehen? Ich weiß, wenn ein Kreis in dem anderen ist, dann kann unmöglich der kleinere, also mathematisch ging das für mich überhaupt gar nicht. Ich habe das nicht hingekriegt. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Und also ich muss sagen, im Moment bin ich ganz glücklich. Ich habe das Gefühl, ich weiß, was Jesus meint. Ich muss mit ihm verbunden sein und er muss mit mir verbunden sein. Okay, fassen wir zusammen. Das ewige Leben ist eine Person. Ich empfange dieses Leben, indem ich Jesus empfange. Das heißt, mit Jesus diesen Bund eingehe. Und dieser Bund hat zwei Richtungen. Jesus bindet sich an mich, er ergreift mich und ich binde mich an Jesus. Ich ergreife ihn. Jesu Verbindung zu mir ist ewig und unzertrennlich und seine Treue ist vollkommen. Meine Verbindung zu ihm ist oft sehr lose und wackelig, weil ich oft untreu bin. Ich muss ihn immer wieder neu ergreifen. Genießen und erfahren kann ich das ewige Leben nur, wenn beide Verbindungen intakt sind. Und deswegen muss unsere größte Konzentration, unsere größte Kraftanstrengung genau an dieser Stelle ansetzen. Wie steht es um meine Beziehung, um meine Verbindung mit Jesus? Und wenn ich merke, dass das nicht so doll ist, dass es damit nicht gut bestellt ist und dann nutzt alles andere nichts. Du kannst jede Menge probieren und versuchen und dich anstrengen. Das kann super fromm sein und super fromm aussehen. Es wird nichts daran ändern, dass der Ventilator tot und still da steht. Auch hier versucht nochmal an eine Ehe zu denken. Wenn die Beziehung zu deinem Ehepartner nicht funktioniert, dann nutzt dir letztlich kein Ehebuch. Also das Ehebuch kann dir helfen, danach wieder in Beziehung zu treten, wieder miteinander zu reden, wieder miteinander Zeit zu verbringen, wieder miteinander das Leben zu teilen. Aber wenn du bis zum Ende deiner Tage Ehebücher liest, ändert sich in deiner Ehe nichts. Du kannst über deine Frau oder über deinen Mann nachdenken, bis du grün wirst. Du kannst ihn analysieren, du kannst ihn in alle Details zerlegen, deinen Partner, und du weißt nachher alles über ihn. Du denkst es wenigstens und bildest es dir ein, aber an der Beziehung ändert das nichts. Du kannst dich mit Freunden austauschen, Freunde deines Ehepartners oder Freundinnen deiner Ehepartnerin. Die haben tolle Erfahrungen gemacht mit ihm oder mit ihr. Und ihr könnt tolle Geschichten übereinander erzählen. Und das gibt vielleicht auch nochmal ein schönes, warmes Gefühl für eine kurze Zeit. Ach, wie war das schön. Aber an der Beziehung ändert sich nichts. Nein, kein Kurs, kein Buch, kein Gespräch mit anderen wird irgendetwas an der Beziehung ändern. Es ist nur die Zeit, die ich mit dem Gegenüber verbringe, die Beziehung nährt, pflegt, wachsen lässt. Und ich muss mir das sagen, also ich kann die Bibel lesen. Wenn ich sie lese, um mehr über Jesus zu erfahren, wird das meine Beziehung zu ihm nicht wesentlich verbessern. Ich muss die Bibel lesen mit der Frage, Herr Jesus, was willst du mir durch dein Wort jetzt sagen? Und ich muss sagen, ich lese es oft nicht so, sondern eher so, wie heißt das und was könnte das bedeuten? Ah, das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen und wie steht das damit zusammenhang? kann toll nachdenken über diese Bibelverse, aber Jesus ist weit weg, sitzt irgendwo traurig in der Ecke und wartet, dass ich irgendwann endlich an ihn denke und zu ihm komme. Oder Predigten hören. Also ich meine, das ist wahrscheinlich schon, das geht nicht allen so, aber ich höre extrem viele Predigten. Und meine Schwägerin bringt das immer mal schön auf den Punkt und sagt, na und? Und du bist auch kein bisschen besser und frommer als wir. Und ich denke so, höre ich nicht gerne. Aber recht hat sie. Weil das Hören von Predigten verändert mich nicht. Beziehung mit Jesus, Nähe mit Jesus, Verbundensein mit Jesus, da bin ich sicher, wenn ich so viel investieren würde, Zeit investieren würde, wie ich in der Vergangenheit investiert habe in das Hören von Predigten und das Lesen von der Bibel im akademischen Sinne, würde so ein Satz wahrscheinlich nicht fallen. In dem Sinne, du hast dich ja auch nicht verändert. Bist ja doch noch weitgehend das, was wir kennen. Okay. Das war der erste Punkt. Und ich habe euch versprochen, das ist der wesentliche Punkt. Der zweite Punkt, was hindert mich daran, das ewige Leben zu ergreifen oder zu empfangen? Also ich mache diesen Unterschied, weil möglicherweise sitzt heute der ein oder andere unter uns hier und sagt, ich habe diesen Schritt überhaupt noch nicht gemacht. Ich habe diesen Bund überhaupt noch nicht eingegangen. Ich habe ihn mit Jesus noch nicht geschlossen. Das heißt, du hast das ewige Leben noch gar nicht, dann kannst du es auch nicht ergreifen. Du musst das erst empfangen. Und für die, die es schon empfangen haben, aber die Verbindung verloren haben, die müssen es neu ergreifen. Es gibt ungezählte Gründe, ne, was mich hindern kann, aber Gott hat mir heute Morgen einen aufs Herz gelegt und den möchte ich euch auch mit einer kleinen Geschichte veranschaulichen. Wenn ich etwas ergreifen möchte, brauche ich freie, leere Hände. Wenn du in deinen Händen irgendwas hältst und die voll sind und du siehst etwas, was toll ist und du sagst, oh, das würde ich so gerne haben, aber du weißt, ja, ich kann das nur greifen, wenn ich das hier loslasse, aber ich bin nicht bereit, das loszulassen und dann sitzt du fest, du sitzt in der Falle. Da gibt es eine Geschichte, die das sehr schön veranschaulicht, von dem kleinen Affen Toto. Das ist entnommen aus der Reihe Unter dem Buju-Baum, Geschichten eines afrikanischen Krankenpflegers, der mit den Einheimischen Gespräche am Lagerfeuer geführt hat und mit Geschichten aus ihrer Kultur ihnen versucht hat, geistliche Wahrheiten klarzumachen. Und mir fällt ein, dass ich das Buch in meiner Tasche vergessen habe. Aber besser in meiner Tasche als zu Hause. Perembi, der Jäger, stellte eine Falle auf. Sie bestand einfach aus einem Ölkanister, in den oben ein Loch geschnitten war. Könnt ihr euch vorstellen, so eine große Blechgitter und oben ein Loch reingeschnitten. Perembi hatte ihn mit Sand und schweren Steinen gefüllt und eine Schicht Erdnüsse darauf gestreut. Er brachte ihn nun unter einen Buju-Baum im Dschungel. Dann entfernte er sich schnell und setzte sich beobachtend in den Schatten. Es dauerte nicht lange, da kamen die Stammesgenossen Nyanis des Affen in großer Zahl herbei. Und schon stieg der Duft der Nüsse verlockend in ihre Nasen. Laut schwatzend kamen sie näher. Einer, Toto, wagte sich an den Kanister heran. Er packte ihn, schüttelte ihn. Tiefsinnig starrte er hinein und legte seine Nase schnuppernd an die Öffnung. Ah, das roch gut. Sein Affenverstand sagte ihm, du brauchst nur die Pfote durch das Loch zu stecken und schon gehören alle Nüsse dir. Toto blickte sich um. Der Duft in seiner Nase redete eine deutliche Sprache. Blitzschnell fuhr seine Pfote in das kleine Loch und fasste so viele Nüsse, wie sie nur irgend halten konnte. Nun schnell heraus damit! Aber sie schmerzte am Gelenk und ging nicht durch die Öffnung. Die Hand mit all den Nüssen passte nicht durch das Loch. Toto jammerte laut und die anderen Affen schrien und zeterten durcheinander. Sie überboten sich in guten Ratschlägen. Mit aller Kraft zog Toto an seiner Pfote. Aber es half nichts. Pirembi hatte genau gewusst, wie groß er das Loch zu schneiden hatte. Twieger, die Giraffe, lugte plötzlich über einen Dornbusch. »Lass die Nüsse los, Toto«, rief die Giraffe freundlich. »Dann bekommst du deine Pfote frei.« Aber im Stamm der Affen war es nicht Sitte, Nüsse, die man einmal hatte, wieder loszulassen. Wieder rief Twieger, »merkst du es denn nicht? Es sind die Nüsse, die dich festhalten. Lass sie doch los, dann bist du frei.« Der Jäger im Schatten schmunzelte. Er griff nach seinem Sack, fasste den Stock fester und ging langsam auf den Affen zu. Toto in seiner Angst warf den Kanister um und schleifte ihn hinter sich her, aber trotzdem bekam er seine Pfote nicht frei. Mit großem Geschrei zogen sich seine Genossen in die Baumkronen zurück. »Lass die Nüsse los und lauf weg«, schrie Twieger verzweifelt. Aber was ein rechter Affe ist, der lässt nicht los, was er einmal hat. Toto schrie zwar auf und wollte weglaufen, aber die Falle hielt ihn fest. Pirembi, der Jäger, schwang seinen Stock. Taumelnd fiel Toto zurück. Seine Finger lösten sich. Die Nüsse rollten wieder in den Kanister. Seine Pfote war frei. Aber dafür kam er selber in den großen, dunklen Sack. Wie ein Affe hatte er gehandelt. Und wie ein rechter Affe war er gefangen worden. Es ist eine einfache Geschichte. Und auf der anderen Seite so voller Wahrheit und so stark in ihrer Botschaft, aber auch so ernst. Hören wir diese Worte von dieser Giraffe Twieger noch. Merkst du es denn nicht? Es sind die Nüsse, die dich festhalten. Lass sie doch los, dann bist du frei. Und ich muss mir die Frage stellen, gibt es in meiner Hand Nüsse, die ich nicht loslassen möchte, die es mir unmöglich machen, Jesu ausgestreckte Hand zu ergreifen? Die Frage muss jeder von uns für sich selbst beantworten. Drittens, warum es ein Kampf ist, das ewige Leben zu ergreifen. Wenn wir diese Aufforderung des Paulus an seinen Sohn Timotheus im Kontext lesen, dann stellen wir fest, dass er von Kampf spricht. Also der ganze Vers lautet so: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Es ist ein Kampf. Und ich finde es tröstlich, dass Gott nicht sagt, Leute, es ist so easy, es ist so einfach. Einfach nur verbinden und alles ist gut und es ist alles einfach, es ist alles leicht. Jetzt stellt euch bitte nicht so an. Es ist nicht kompliziert. Nein, Gott weiß, es ist Kampf. Gott weiß, wie leicht wir die Verbindung zu seinem Sohn Jesus immer wieder verlieren. Und dass es für uns ein Kampf ist, sie wirklich dauerhaft zu halten. Und wenn wir sie verloren haben, ist es ein Kampf, sie wieder neu herzustellen. Ich möchte am Schluss einfach nur ein paar Impulse noch setzen, worin dieser Kampf besteht und wodurch wir diese Verbindung mit Jesus immer wieder verlieren. Das Häufigste, denke ich, ist schlicht Ablenkung. Wir werden durch so viele Dinge im Leben abgelenkt, unwichtige Dinge, die unsere Aufmerksamkeit zwar an sich ziehen und damit uns in irgendeiner Weise wegziehen von Jesus. Wir verlieren ihn einfach aus den Augen. Das passiert zwar am leichtesten und am häufigsten, ist aber letztendlich auch am wenigsten tragisch. Weil, wenn wir dran denken, wenn wir das merken, dann ist es ja nur ein, oh, Jesus, ich habe ganz vergessen, mit dir zu reden. Ich habe ganz vergessen, dass du ja da bist. Danke, dass du die Verbindung nicht verloren hast. Und schon bin ich ja wieder in Kontakt. Ich bin wieder in seiner Nähe. Ich bin wieder in Beziehung mit ihm. Eine Uhr kann dabei helfen. Wenn man einfach mal auf die Uhr schaut, ich habe das vom Hans-Peter Reuer gelernt, der hat gesagt, er guckt häufig auf die Uhr und denkt, oh, Herr Jesus, habe ich 3 Stunden schon immer mit dir geredet. Jetzt wird es aber höchste Zeit. Mach dir kein schlechtes Gewissen. Es geht nicht darum, Leistung zu erbringen. Es geht einfach nur darum, wieder zurückzukehren in die Beziehung. Und je mehr ich das übe, desto leichter bleibt es oder wird es für mich beides, dran zu bleiben, aber auch zurückzukehren. Also ich denke, das ist nicht weiter tragisch. Schwieriger wird es, wenn ich meinen eigenen Willen plötzlich wieder entdecke und mein Wille leider nicht in Übereinstimmung ist mit Jesu Willen. Und dann kommt es zum Konflikt, weil ich müsste ihm ja glauben und vertrauen, dass das, was er für mich jetzt will, tatsächlich besser ist als das, was ich gerade für richtig halte. Ich spreche nicht von den Dingen, wo du es nicht weißt. Ich spreche von den Dingen, wo du genau weißt, ich sollte so, ich will aber nicht. Ich will aber so und es dann tust und dich bewusst entscheidest, die Verbindung zu trennen und zu sagen, ist mir egal, ich mach das jetzt. Weil das dauert länger, bis du nochmal zurückkommst. Da ist es dann nicht mehr so ganz leicht, ah Jesus, hier bin ich wieder. Dann muss die Sache geklärt werden. Du musst Buße tun, du musst diese Dinge mit ihm ins Reine bringen. Aber er wird dich nie zurückstoßen, wenn du kommst. Wenn du sagst, Herr Jesus, du hattest recht, dann ist es okay. Dann vergibt er dir gerne und die Beziehung kann wieder weitergehen. Drittens, falsche Erwartungen. Auch dieses Bild hier erzeugt natürlich in gewisser Weise falsche Erwartungen. Ich verbinde das und sofort dreht sich was. In Wirklichkeit wird es Phasen in unserem Leben geben, da bin ich verbunden und es bewegt sich trotzdem scheinbar nichts, weil unser Leben, unsere Person ist viel komplexer als so ein blöder Ventilator. Brauchen wir nur mal an so eine Maschine denken, an der Erikas Mann, der Harald, normalerweise arbeitet, eine CNC-Fräse, die hat Phasen, wo sie sehr aktiv ist, sehr produktiv ist und da wird eine Menge gearbeitet, da fliegen die Späne und da wird produziert. Aber dann gibt es auch Phasen, da werden Werkzeuge eingerichtet, da werden Dinge gereinigt, da werden Programmschritte vorbereitet, da wird der Computer rechnet und bereitet das Nächste vor. Wenn der Computer rechnet, passiert gar nichts. Das kennt ihr von eurem Computer. Ne? Dann kommt irgendwo so eine Sanduhr und es passiert lange Zeit nichts, scheinbar nichts. Aber der ist hochaktiv, der Computer. Der arbeitet an seinen Grenzen. Nur du hast das Gefühl, Verbindung ist tot. Naja, zieh den Stecker mal aus der Maschine. Dann siehst du, wie die Maschine aussieht, wenn sie wirklich tot ist. Dann ist das Elend viel größer. Also seien wir nicht so schnell enttäuscht. Haben wir nicht zu große, wir dürfen große Erwartungen an Jesus haben, aber nicht unsere kleinen Vorstellungen, was das bedeutet, wenn ich mit Jesus verbunden bin, wenn das ewige Leben fließt. Du musst nicht alles sehen. Du musst nicht alles merken von dem, was Jesus durch dein Leben tut. Wenn Jesus sagt, wer mit mir verbunden bleibt und ich mit ihm, der bringt viel Frucht, dann ist uns auch klar, die Frucht, die wächst nur wenige Wochen im Jahr und dann wird sie geerntet. Und jetzt schaut euch die Bäume an, die meisten sind fruchtleer, tot. Kahl, aber glaub nicht, dass da nichts passiert in den Bäumen. Der nächste Zyklus wird schon vorbereitet, von langer Hand. Vorletzter Punkt, Jesu scheinbares Schweigen. Das ist oft eine Tatsache, dass Jesus nicht redet oder wenigstens mit mir nicht über das redet, worüber ich gerne mit ihm reden möchte. Aber kennen wir das aus Beziehungen nicht auch? Dass wir irgendwann, also unser Partner wird uns vielleicht sagen, das Thema ist ausdiskutiert. Ich habe dazu nichts Neues mehr zu sagen. Ich habe dir alles gesagt, alles erklärt und ich bin jetzt nicht bereit, diese Diskussion noch mal von vorne anzufangen. Ich rede gern mit dir, aber nicht über dieses Thema. Vielleicht ist das ja der Grund, warum Jesus schweigt. Oder es kann sein, dass du einen Punkt ansprechen willst und dein Partner dir sagt, dieses Problem willst du jetzt mit mir hier, in diesem Rahmen, wir haben gerade mal 10 Minuten Zeit zwischen Tür und Angel, willst du darüber reden? Nein, nein. Ich rede mit dir darüber, aber dann brauchen wir einen Rahmen. Dann brauchen wir mindestens ein Wochenende für uns. Da brauchen wir Zeit. Und dann rede ich auch über das Thema mit dir, aber nicht so. Merkt ihr, dieses, dass Jesus schweigt, will uns zwar innerlich die Berechtigung geben, okay, wenn er schweigt, wenn eh nichts passiert, wenn das Leben nicht fließt, dann ziehe ich meinen Stecker und suche doch nochmal, ob es nicht woanders funktioniert. Aber es wird nicht funktionieren. Das ist wenigstens meine Erfahrung. Und das Letzte, Jesu Untätigkeit, Jesu scheinbare Untätigkeit. Wenn Jesus alle Macht der Welt hat und alle Kraft und alle Autorität in diesem Universum, warum passiert dann so wenig dort, wo ich so am Kämpfen bin, dort, wo für mich die Not so groß ist? Aber dem Timotheus ging das nicht anders. Der Timotheus stand in einer ganzen Menge Schwierigkeiten und Spannungen. Und wenn ihr euch das war der Schüler des Paulus, wenn ihr euch das Leben des Paulus anschaut, der stand in noch viel größeren Schwierigkeiten. Was war dieser Mann angefochten, von innen und von außen? Wir lesen seine Briefe und feiern ihn und sagen, oh, der Apostel Paulus. Aber das hat in der Zeit, als er die Briefe geschrieben hat, das haben nicht so viele Leute gedacht. Viele haben ihn verachtet, viele haben verächtlich auf ihn geguckt. Selbst die Angesehenen unter den Aposteln hatten immer noch ihre Zweifel mit dem, wie er das Gesetz da ausgelegt hat. Und die Gnade, die er gepredigt hat, geht der Paulus nicht doch ein Stück zu weit mit seiner Botschaft der Gnade? Und trotzdem, trotz der vielen Schiffbrüche, Schlägen, Nöten, Hunger, Durst, was hat er alles erlitten? Er hat festgehalten, er hat immer wieder das ewige Leben ergriffen. Und dabei war er ehrlich und er hat gesagt, nicht, Timotheus, nicht, dass ich damit fertig bin. Ich ermutige dich jetzt, ergreife das ewige Leben, weil ich weiß, es gibt keine Alternative. Und das ist auch meine Botschaft an euch. Ich sage euch das, ergreift das ewige Leben. Nicht, weil ich das jetzt verstanden habe und das für mich abgehakt wäre, das Thema. Ganz im Gegenteil. Aber ich weiß für mein eigenes Leben, es gibt keine Alternative. Und ich weiß, für dein Leben gibt es auch keine Alternative. Und wie der Paulus, so sehe ich mich und so spürt ihr das auch, wie er das im Philipperbrief schreibt und so schließe ich. Nicht, dass ich das schon ergriffen habe oder dass ich schon von endet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es ergreifen möge, weil ich von Jesus Christus, von der roten Schnur, ergriffen worden bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Amen.